Hansa Romance.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Hansa-Rauschen-Aufnahme. Wir nehmen nämlich heute live vor Publikum auf. Vielleicht könnt ihr einmal Geräusch machen, dann glaubt man uns das auch. Genau, unsere Auszubildenden haben nämlich hier eine Veranstaltung organisiert für alle anderen Auszubildenden im Verlags- und Medienbereich aus München, sind hier zusammengekommen, um sich eine Folge Hansa Rauschen heute mal live anzuhören zu einem Thema, was in aller Munde ist, Romance. Keiner kommt dran vorbei, scheinbar lesen es alle, die ganze Branche spricht darüber. Und Florian und ich haben uns versucht, uns diesem Phänomen zu nähern. Wir haben sogar ein paar ausgewählte Titel dafür gelesen. Und ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber also Florian, als er angefangen hat, seine Bücher zu lesen, hat er mir angefangen, so WhatsApp zu schreiben. Die changierten zwischen irgendwie vollkommener Entgeisterung bis zu, ja, oder doch was ganz anderes machen oder jetzt weiß ich irgendwie auch nicht mehr weiter. Und seit er mir diese Nachrichten geschrieben hat, freue ich mich schon auf diese Folge. Aber damit hier nicht nur zwei Leute sprechen, die vielleicht gar nicht so genau wissen, was es mit dem Hype auf sich hat, haben wir eine Expertin, eine verlagseigene Expertin uns dazu eingeladen, Maria. Mehr zu unserer Gästin später, denn wir fangen ja immer mit so einem kleinen Spiel eigentlich an. Und heute haben wir uns einfach mal das beliebte Entweder-Oder-Spiel geklaut, denn eigentlich hat es populär gemacht, der Podcast, alles gesagt von der Zeit. Genau, ich lege einfach mal los. Ich spiele es mit Florian. Florian, du weißt, wie es geht, ne? Muss ganz schnell antworten, darfst nicht überlegen, das muss so ganz intuitiv kommen. Los geht's. Hansa oder Suhrkamp?
Hansa.
Hildesheim oder Leipzig?
Hildesheim.
Promovieren oder sein lassen?
Sein lassen.
Merkt's euch. Berlin oder München?
München.
Sachbuch oder Bälle?
Bälle.
Bälle oder Lyrik?
Bälle.
Hansa Blau oder Hansa Berlin?
Oh. Hansa Blau.
Okay, erster Block vorbei.
Ich habe ein bisschen schwierigere und will dich damit auch ein bisschen als Profiling vorstellen. Lieber internationale oder deutschsprachige Literatur?
Da kann ich jetzt, da darf ich jetzt nicht drauf antworten. International.
10 Stunden lang stecken bleiben im Aufzug. Lieber allein oder mit Autorin?
Mit Autorin.
Unendlich lang ein einziges Buch lektorieren oder unendlich lang mit immer der gleichen Autorin telefonieren?
Oh. Unendlich lang lektorieren. Unendlicher Spaß.
Lieber Lyrik oder Nature Writing?
Nature Writing.
Buchpräsentation vor kritischen Germanisten oder Buchpräsentation vor gelangweilten Teenagern?
Vor gelangweilten Teenagern. Vor den anderen habe ich zu viel Angst. Okay, bin ich jetzt wieder dran? Mhm. Okay, Buchpreis oder Preis der Leipziger Messe?
Buchpreis.
Wichtiger Preis oder Nummer 1 Bestseller?
Das ist bei mir schwierig. Buchpreis würde ich auch nehmen.
Lieber als die Nummer 1 Bestseller, okay. Gute Presse oder gute Verkäufe? Schließt daran an.
Gute Verkäufe.
Großraumbüro oder Einzelbüro?
Nach außen Informationen. Es ist wie in dieser Serie Severance. Wir haben den Verlag umgebaut. ich nehme mal das Einzelbüro.
Kann man sich auch einbuchen nach wie vor. Originalsprache oder deutsche Übersetzung lesen?
Deutsche Übersetzung lesen.
Klar. Popliteratur oder Midkalt?
Popliteratur.
Midkalt oder Hochliteratur?
Hochliteratur.
Mhm. Okay, jetzt bist du dran.
Lieber bei von dir betreutem Buch extrem schlechtes Cover haben oder mittelschlechten Text?
Boah, mittelschlechten Text. Nee, das ist schwierig, ne? Schlechtes Cover.
Lieber harte Verrisse eines von dir betreuten Buchs oder gar keine Besprechung?
Gar keine. Ich halte es nicht aus.
Lieber Buchhändlerin oder Agentin sein?
Buchhändlerin.
Lieber Fußballspiel angucken oder sehr langweilige Lesung besuchen?
Ja, sehr langweilige Lesung. Ist immer noch interessanter als ein Fußballspiel.
Und jetzt schließe ich an dich an. Kommerzieller Erfolg oder Feuilleton-Erfolg?
Na, kommerzieller natürlich. Bin ich ganz verdorben. So, und jetzt mein letzter Block an Florian und dann steigen wir richtig ein. Prüfen oder lektorieren?
Lektorieren.
Buchhandel-Memes oder literarisches Quartett?
Literarisches Quartett.
SDW-Kappe oder Kiwi-Schlappen?
Da würde ich die SDW-Kappe nehmen.
Romance oder Krimi?
Krimi.
Nach deiner jetzigen Erfahrung der letzten Wochen.
Jetzt wird's gefährlich.
Jetzt gehen wir tief rein. Sports Romance oder Romantasy?
Ich glaube, Sports Romance habe ich jetzt mich gut eingelesen.
Da bist du jetzt schon halb Profi, ich weiß. Welche Sportart denn da präferiert?
Eishockey.
Ja, klar. Enemies to Lovers oder Friends to Lovers?
Reverse Friends to Lovers.
Also von dir gerade erfunden. Fake Relationship oder Forced Proximity?
Forced Proximity.
Mhm. Secret Billionaire oder Best Friends Brother?
Best Friends Lover.
Echt? Wer nimmt denn da nicht Secret Billionaire?
Das ist nicht so abgeschmackt.
Geilere Offenbarung. Okay, so, Florian, jetzt sind wir mittendrin schon im Thema Romance.
Genau, und das ist ein Thema, das mich schon länger umtreibt, und zwar von sehr weit außen, weil es einfach seit einiger Zeit ja bekannterweise auf einigen Bestsellerlisten aufpoppt, an einigen Orten zu sehen ist, ganz viel darum herum los ist. Und nicht nur das, auf den Buchmessen war ich persönlich in letzter Zeit wirklich erschüttert, wenn ich gesehen habe, wie die Hallen umgebaut werden. Sowas wie Hansa da immer mehr so in Nähe der Klos gestellt wird und gleichzeitig andere sehr, sehr große Schlangen bekommen. Dieses ganze Romance-Thema liegt in der Luft. Wir werden darüber sprechen und wir haben jemanden im Verlag gefunden. Ihr merkt, ich bin nicht ganz in Tuchfühlung, andere sind es. Wir haben heute unsere Gästin Maria da, die bei uns in der Werbung arbeitet, Maria Hamberger, und seit einiger Zeit da ist und sich sofort geoutet hat als Romance-Leserin, was ja kein großes Outing erfordert, aber tatsächlich von verschiedenen Seiten das Phänomen beobachtet, nämlich nicht nur als Leserin, Maria, sondern tatsächlich auch dadurch, dass du auf der praktischen Seite mit solchen Sachen arbeitest und gearbeitet hast. Du hast eine Ausbildung zur Medienkauffrau absolviert und warst dann als Werkstudentin in der Herstellung bei Ars Edition und hast dort tatsächlich, glaube ich, solche Bücher sehr hautnah auch mitbekommen und hast dann in deinem Studium Buchwissenschaft an der LMU nochmal über ein Thema, das sehr stark damit zu tun hat, gearbeitet und deine Abschlussarbeit geschrieben, nämlich über Farbschnitte. Was hast du denn rausgefunden über Farbschnitte? Das ist ja tatsächlich ein Thema, auf das man sofort stößt, wenn man über Romance und überhaupt über ganz bestimmte Themen nachdenkt. Hast du da eine große Erkenntnis gemacht oder was ist das für eine Arbeit?
Hi, erstmal. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Und über das Thema Farbschnitte könnte ich tatsächlich sehr, sehr lange reden, aber ich versuche mich kurz zu halten. Eine meiner größeren Erkenntnisse bei meiner Bachelorarbeit war, dass dieser Hype zum Farbschnitt durch verschiedene Faktoren eigentlich erst entstanden ist. Man hat auf der einen Seite die Verlage, die in Konkurrenz zueinander stehen und sich im Buchhandel voneinander abheben wollen und dann Veredelungen wie den Farbschnitt einsetzen, um im Buchhandel aufzufallen. Und natürlich kommt es aber nur gut an, wenn auch die Zielgruppe das gut findet. Und die Zielgruppe bei Romance, aber auch allgemein bei Young Adult, New Adult, die Zielgruppe sieht das Buch mittlerweile auch so ein bisschen als Sammelobjekt und schätzt deswegen dann auch besondere Ausstattungen. Und das wird beeinflusst einerseits davon, dass sie sehr aktiv auf Social Media ist und da die Bücher präsentiert werden, indem InfluencerInnen sie in die Kamera halten, und dann eignen sich natürlich irgendwie besonders schöne Bücher sehr gut, um Content zu machen, und das beeinflusst dann wieder die LeserInnen, die das sehen und auch haben wollen. Und vor allem in den letzten Jahren, als dieser Hype angefangen hat, war es so, dass die Farbschnitte nur in der ersten Auflage waren und dadurch entstand auch eine Exklusivität und die Bücher mit Farbschnitt waren schnell ausverkauft und jeder wollte es haben und die Bücher mit Farbschnitt haben sich super gut verkauft. Die Verlage sehen das, produzieren mehr Bücher mit Farbschnitt und so kommt man jetzt in der Buchhandlung eigentlich gar nicht mehr an einem Tisch mit vielen, vielen Farbschnitten vorbei.
Ah, super, das sind ja schon mal total interessante Insights. Da haben wir, glaube ich, ganz viele Fragen zu und werden da auch nochmal drauf kommen. Aber bevor wir jetzt tiefer reingehen, haben Florian und ich gesagt, dass wir, damit wir auch jetzt nochmal so ein bisschen inhaltlich reinkommen, ein bisschen plaudern über die Bücher, die wir gelesen haben. Und ich glaube, du kennst da auch einige von. Also spring jederzeit dazu, Maria, und sag, ihr habt es ja gar nicht richtig verstanden. Also Florian, wir wollten einfach nur, bevor wir jetzt super analytisch werden, erzähl doch mal, was du so gelesen hast, so buchclubmäßig. So, wie hat es dir denn gefallen? Wie war's?
Ja, aufregend, sehr, sehr aufregend. Also ich habe tatsächlich mir zwei Bücher angeguckt, verschiedene Genres. Einmal, kennt bestimmt viele von euch alles, Icebreaker von Hannah Grace. Ja, sage ich gleich was zu. Das andere, was ich noch zitternder gelesen habe, war Haunting Adeline von H.D. Carlton. Und wie habe ich das gelesen? Wie war mein Leseclub-Gefühl, das ich so beschreiben kann? Also vor allem ist mir total aufgefallen im Vergleich zu Hoch-Hoch-Hoch-Literatur, mit der ich mich sonst so beschäftige, mit so heißen Fingern irgendwie, weil man so, ich weiß nicht, ob ihr euch das genau vorstellen könnt, wenn ich nur so Geräusche mache, aber... Es wird so oft gesagt über diese Literaturrennen, dass es so eskapistisch wäre. Das ist ein Wort, auf das ich schon häufiger gestoßen bin. Mein Eindruck war völlig anders. Ich hatte das Gefühl, als würde ich in eine dunkle Wanne reingezogen und war da so, oh Gott. Und dann fiel mir auch total, mir fielen meine tragischen Jugendjahre in den 80ern ein, als es noch nicht so viel Sex an so vielen Stellen der Welt zu Karben gab, wie es ihn heute gibt. Und mir fiel das total ein, weil ich so anfing, auf so eine interessante Art zu lesen, dass ich auch teilweise persönlich, no harms zu niemandem, aber persönlich sehr, sehr, sehr gelangweilt von der Handlung war und dann immer so mit so heißen Fingern blätterte zur nächsten Sexstelle, weil ich halt so dachte, ja, was passiert denn jetzt noch? Was können die denn anatomisch noch tun und was kann da überhaupt sein und wie kann man noch einen Cringe oder irgendwas noch drauflegen? Und deswegen lasse ich auf so eine total komische Art und Weise, die ganz anders war als mein normales Lesen. Also ich finde wirklich, es gibt Bücher und es gibt Bücher. Ich sage gar nicht, dass irgendwas besser oder schlechter ist, aber ich mache halt die Hände ganz weit auseinander dabei. Es war wirklich ein sehr ungewöhnliches Lesen für mich.
Und es geht auch anders. Also ich hatte zwei Bücher, bei denen man jeweils 400 Seiten erstmal lesen musste, bis die erste Sexszene kam. Und ich habe, also ich dachte, das ist wie du sagst, dass man von Seite zu Seite irgendwie es immer weitergeht, es immer heißer wird. Aber ich habe nur gedacht, wann denn endlich? Also ich fand, es dauerte einfach extrem lange. Das ist dann der sogenannte Slow Burn. Wenn es lange dauert, die Beziehung, das Knistern, es entfaltet sich über hunderte von Seiten und kulminiert dann natürlich im Höhepunkt, im wahrsten Sinne des Wortes. Möchtest du, bevor ich was zu meinen sage, möchtest du noch inhaltlich was zu Icebreaker und Haunting Adeline sagen?
Nee, aber sag mal, Lukas Maria, hast du die auch gelesen?
Ich habe Icebreaker gelesen und ich muss sagen, Florian, du hast ja schon auch zwei Romance-Titel ausgesucht, die sehr polarisierend sind.
Ja, also, sag mal, warum?
Doch, also ich glaube, das sind von den letzten Jahren durchaus mit so die bekanntesten, aber ich glaube, dass sie auch bekannt sind, weil sich die Medien auch so ein bisschen drauf gestürzt haben, weiß genau, welche sind, in denen ja viele Sexszenen vorkommen. Und bei Haunting Adeline, glaube ich, auch so eins der wirklich ersten großen Dark Romance Bücher war. Also es geht auch harmloser.
Meine war noch harmloser, muss ich sagen. Also ich habe Mona Kasten, Save Me, gelesen und das ist, also wie gesagt, das war ein Slowburn und die sind so auf einer Schule und das ist irgendwie, also das ist alles noch so im Rahmen des moralisch so gefestigten, würde ich sagen. Und dann habe ich noch gelesen Fourth Wing, also eine Romantasy von Rebecca Yarros. Da muss ich ja zugeben, ganz ehrlich, habe ich mich so ein bisschen drauf gefreut, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich vor vielen Jahren im Studium Hunger Games gelesen habe. Und das habe ich mir in einem Wochenende innerhalb von 3 Tagen reingezogen, ein Buch nach dem anderen. Und habe das so ein bisschen damals als so Guilty Pleasure irgendwie gelesen. Einfach so, irgendwie weiß ich, das ist keine Hochliteratur, aber es macht jetzt einfach so Bock und es ist so spannend und oh Gott. Und auf meiner Ausgabe von Fourth Wing stand, ich habe die englische gelesen, stand Hunger Games meets 50 Shades. Und das war dann meine Erwartung an dieses Buch. Und alle, die es gelesen haben, werden wissen, diese Erwartung wird nicht eingelöst, während die Deko hinter uns etwas sich verselbstständigt. Also ja, klar, es ist irgendwie Hunger Games inspiriert. Es geht auch um junge Leute. Es ist irgendwie eine Dystopie und es geht um Leben und Tod. Aber ich fand es einfach nicht so spannend, muss ich sagen. Also ich fand, dass es dann doch auch lange, lange hunderte von Seiten auf der Stelle tritt. Und wie gesagt, die erste Sexszene lässt 400 oder 500 Seiten auf sich warten. Also ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Also ich habe mir die zitternden Finger gewünscht, aber ich war nur so immer noch nicht. Das ist ganz interessant, weil das ist ja, also wir bewegen uns im selben Genre, im selben Übergenre, aber haben beide sehr unterschiedliche Ausprägungen davon scheinbar gelesen.
Genau, zu den Implikationen, was du auch schon angedeutet hast, Maria, warum diese Bücher vielleicht umstritten sind. Und manche von ihnen, bei mir kamen vielleicht zu den heißen Fingern auch noch dazu, schon auch so Beklemmung, dass ich dachte, wow, das ist, ich habe jetzt hier eine total doofe Rolle, so als älterer, weißer Mann da zu sitzen und zu schimpfen. Aber ich war tatsächlich auch teilweise moralisch entrüstet und besorgt um unsere Welt. Und deswegen, darüber müssen wir gleich auch noch sprechen, ja, was die Politik dahinter ist und was das alles mit dem Patriarchat zu tun hat. Denn das hat es eindeutig. Aber, und ich glaube nicht auf so gute Art. Einen anderen Effekt daran finde ich ja wunderschön und toll, wie ich Telenovelas oder so, oder Seichtigkeit ist ein herrliches Lebensgefühl. Das ist gar nicht auf jeder Seite tiefste Tiefen und höchste Höhen entwickeln muss, sondern man auch dahin plätschern kann. Diese 400 Seiten, das finde ich ja angenehm und das stelle ich mir auch als Eskapismus vor. Ist das nicht was ganz Tolles? Wenn es gar nicht so gut ist und gar nicht so viel Tolles passiert, Maria, ist das nicht das Beste, was im Romance passieren kann, dass es so schön plätschert?
Also ist auf jeden Fall etwas, das ich daran mag, dass wenn ich um 6 Uhr aufstehe, um in den Verlag zu fahren, dass ich mich in den Zug reinsetze und das Gefühl habe, ich kann entspannt irgendwie 50 Seiten von dem Romance-Buch lesen und muss mich aber dabei nicht unglaublich anstrengen, weil es irgendwie, es liest sich, ich finde, oft eigentlich auch relativ schnell, weil man nicht irgendwie, wenn man nicht gerade Romantasy liest, keine neue Welt kennenlernt. Es sind keine komplexen Konzepte, die erst vorgestellt werden müssen und es geht vor allem um die Charaktere und mit denen fühlt man mit und dann lässt man sich ein bisschen von denen ihren Leben mittreiben.
Und ich muss sagen, also das leuchtet mir auch sofort ein, also auch wenn ich gerade gesagt habe, ich war jetzt nicht ganz so on fire. Also was ich sofort verstehe und das ist dann ja auch, da müssen wir einfach von uns absehen und vielleicht hat das auch was mit unserer Deformation professionell zu tun, Florian. Also angenommen, ich wach mal an einem Sonntag verkatert auf, also nur mal in Theorie. Dann finde ich manchmal, es gibt auch nichts Schöneres, als sich so eine Rom-Com reinzuziehen. Und das ist ja auch einfach ein Genre im Film und das ist irgendwie Schema F. Und ich weiß genau, die beiden, die in den ersten 5 Minuten sich hassen, werden am Ende ein Paar. Und ich weiß genau, worauf das alles hinläuft. Und ich kann das dann einfach so durch meinen Kopf laufen lassen, total voraussetzungslos, keine Hürden, bin aber irgendwie gut unterhalten und musste jetzt nicht super viel Energie da reingeben und hatte auch irgendwie 1,5 Stunden Eskapismus. Und das, also genau, was du gerade beschrieben hast, kann ich total gut bei so einem anderen Medium irgendwie annehmen. Und vielleicht sind wir da dann noch einfach so ein bisschen Florian verbohrt, weil wir uns den ganzen Tag damit beschäftigen, ob ein Text aus welchen Gründen literarisch wertvoll.
Genau, aber trotzdem würde ich ja eigentlich schon auch bei der schlechtesten Telenovela, die eigentlich herrlich trashy ist oder Rom-Com oder irgendwas, ich würde ja trotzdem eigentlich sagen, die schönsten von ihnen sind doch nicht vollkommen politisch debil, oder? Das ist hier jetzt schon, hier geht es ja ganz stark, diese Bücher verhandeln ja offensichtlich vor allem für junge, weiblich gelesene Menschen Sexualität. Es geht krass um Sexualität. Es geht um Dating.
In
und
manchen
geht,
Büchern.
Na gut, also Romance ja, ist, würde ich sagen, schon eher so ein Camouflage-Begriff, oder?
Ein Teil davon. Ich finde es schon ein bisschen reduzierend, wenn man sagt, es geht nur um Sex und Sexualität.
Aber worum geht es denn sonst noch?
Nein, das ist super. Dafür haben wir dich eingeladen,
ja, total,
Maria.
Ja, finde ich super auch, aber...
Doch, das Tolle bei Romance, finde ich, ist auch eben dieser Fokus auf meist weibliche Figuren oder allgemein auf die Figuren, die oft auch, wie ich, Anfang 20 sind und dann einen neuen Lebensabschnitt beginnen und vor verschiedenen Herausforderungen stehen und das dann irgendwie meistern. Und es gibt auch viele Romance-Bücher, die sich beispielsweise mit mentaler Gesundheit wirklich toll auseinandersetzen oder die mit Verlust sich beschäftigen oder mit anderen eigentlich schwierigen Themen, aber dann in einem Setting, das vielleicht auch dann fast zärtlich ist beim Lesen. Und ich glaube, das auch was ist, dass viele LeserInnen schätzen, dass sie sich mit solchen Themen dann auch auseinandersetzen können. Und das ist muss bei Romance. Es hat ein gutes Ende, also es ist ein Happy End. Schlussendlich schaffen es die ProtagonistInnen dann auch irgendwie immer über diese Herausforderungen hinauszuwachsen. Ne? Und dann, ja, kommt auch Sex vor, aber es ist nicht nur.
Ja, finde ich super, dass du es nochmal so, so prägnant benennst, weil, okay, dann, also Unterhaltung, klar, ist dann das, der eine Leseanreiz, aber dann, und das leuchtet mir sofort ein, total identifikatorisches Lesen. Also, dass man da einfach viele Themen wiederfindet, die einen selbst umtreiben, die man da irgendwie vielleicht gespiegelt sieht oder vielleicht sind sie sogar empowernd, weil jemand da eine gewisse Sache irgendwie erfolgreich meistert oder irgendeine Hürde oder wie auch immer nimmt. Und ist ja auch telling, Florian, dass du dir da jetzt, also als Mann, also dann hat für dich das identifikatorische Lesen natürlich nicht so richtig funktioniert. Was ja aber auch, also die Bücher sind ja auch meistens eher mit Frauen als Publikum im Sinne geschrieben.
Genau, und also meine Beispiele muss man jetzt auch dazu sagen, wie du es schon gesagt hast.
Waren auch die Klassenbeispiele.
Waren jetzt auch eher so die Hui-Hui-Hui-Beispiele. Und es wird aber auch natürlich ein Dünkel draus sprechen, das ist ja ganz klar, dass das nicht alleine das Ganze umreißen kann. In dem, was du jetzt sagst, dann denke ich wiederum, ob das dann nicht auch für eine Generation spricht, die so ein ganz bisschen vielleicht erschöpft ist oder angespannt, halt krasse Arbeitswelt und alles Mögliche, dass man sich überhaupt so in so eine harmonische Welt so stark reinflüchten will. Weil dieses riesige buchindustrielle Phänomen gab es ja gar nicht vor wenigen Jahren. Und das ist ja schon ein riesiges Phänomen, dass Menschen diese Art von Entspannung oder Eskapismus oder am Ende gibt es ein gutes Ende überbrauchen. Andere Generationen haben das ja vielleicht gar nicht so sehr gebraucht.
Also Romance-Bücher gibt es auch schon länger. Ich glaube, dass es jetzt so krass als Hype wahrgenommen wird. Einerseits, weil natürlich auch mehr Titel da sind und über die auch in den Medien mehr gesprochen wird. Und ich glaube aber, dass es vor allem diese Generation, auch meine Generation, so, also auch wirklich gerne liest, weil wir zu Zeiten aufgewachsen sind und auch ja erwachsen geworden sind, als eine Pandemie geherrscht hat, als Kriege angefangen haben und mit sehr viel Unsicherheit in der Weltpolitik. Und dann ist es auch schön, wenn man weiß, wie es endet. Also das ist was, das Romance, glaube ich, auch sehr oft vorgeworfen wird. Das ist ja irgendwie immer so ein bisschen das Gleiche. Es spielt mit Klischees. Man weiß, wenn man den Klappentext liest, vielleicht auch schon, wie es endet. Man weiß ganz genau, dass die zwei Protagonisten am Ende zusammenkommen. Aber das hat auch was Beruhigendes, finde ich. Dass man weiß, dass es mal ausnahmsweise gut ändert.
Und das lässt sich statistisch sogar richtig belegen. Also die, weil du es gerade auch gesagt hast, natürlich die momentane Weltlage, aber auch Covid. Also es gab natürlich schon erfolgreiche Romance vor Covid, aber die Kurve oder der Hype ging nochmal so richtig los oder wirklich dieses Gefühl, dass die Bestsellerlisten nur noch davon dominiert werden, tatsächlich während Corona. Und es ist wahrscheinlich auch dann einfach ein Zeitpunkt gewesen, zu dem erstens Leute viel Zeit zum Lesen hatten, klar. Aber zweitens auch das Gefühl hatten von, also aus dieser Realität flüchte ich mich jetzt wirklich sehr gerne, weil hier passiert ja wirklich gar nichts. Genau, also das passt perfekt zu dem, was du gerade gesagt hast.
Aber lass mich noch eine Sache fragen zu diesem, wie eine Generation sich da, was sie da findet. Was mich verwirrt als Älterer ist tatsächlich, an so dieser Gen Z ist ja total faszinierend und toll, dass sie mit MeToo und queeren Themen und so weiter, dass eine ganz andere Emanzipation stattgefunden hat als für frühere Generationen. Es ist viel klarer da, in so vielen Sachen, wie Leute zusammen leben und so weiter. Und für mich sind zumindest die Bücher, die ich gelesen habe, mir ist auch klar, dass es auch Queer-Romance und was weiß ich gibt, aber ich würde sagen, in vielen dieser Bücher werden so unglaublich traditionelle Rollenskripte, dass eben Frauen, Männer sehr begehren und ein bisschen unterwürfig und devot sind, dass das ganz klar ist, das muss so und so laufen. Diese Bücher sind eigentlich traditioneller als die Generation. Was ist das für eine Sehnsucht, die da drin steckt?
Also ich glaube, dass es durchaus, also viele von den Büchern, die ich gelesen habe, sind überhaupt nicht so. Ich lese auch viele queere Bücher und auch viele mit sehr starken Protagonistinnen, die sich dafür einsetzen, was sie wollen. Und es gibt auch welche, die auf jeden Fall sehr in die klassischen Rollenbilder reinspielen Und ich, da finde ich, ist es auch auf jeden Fall gerechtfertigt, das zu hinterfragen. Ich persönlich finde es auch nicht gut. Und ich finde auch nicht jedes Romance-Buch gut. Und ich weiß nicht, warum das dann doch auch relativ oft vorkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass das dieses starke Begehren und einfach mit so großen Emotionen etwas ist, das dann einfach auch das unterhaltsamer macht. Wenn schon fast obsessiv ist, ist zwar vielleicht nicht etwas, das die lesende Person selber für sich möchte, aber es kann auch spannend sein, solche Beziehungen zu lesen. Das Problematische ist dann, wenn es dann romantisiert wird und für junge LeserInnen vor allem dann so als Standard gesehen wird, glaube ich.
Genau, das denke ich genauso, dass eigentlich Fantasien durchspielen, das machen ja viele tolle Kunstformen, also der Horrorfilm oder keine Ahnung was, macht das ja genauso, dass so dunkelste Begierden und Möglichkeiten durchgespielt werden. Dieses Haunting Adeline, das ist ja, das sind viele Sachen, die man erstmal keiner Frau wünscht und die werden da eben, genau wie du sagst, letztlich romantisiert, dass eben Stalking, das ist eben ein total interessanter, krasser Typ, der aber halt ein heftiger Stalker ist, der hinter dieser Frau ist, dass das als was total Erotisches und Begehrenswertes dargestellt wird und dann eben eigentlich in so eine totale Rape-Fantasie reingeht, dass dabei eben immer wieder Lust empfunden wird, wenn dieser Mann kommt und so weiter. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, natürlich soll Literatur alles können und dürfen, aber hier gibt es schon so eine komische Mischung damit, dass das dann auf so eine weiche Art plötzlich wieder dargestellt ist, obwohl das in so einem harten Genre ist, dass es sehr schwer ist, sich davon zu distanzieren oder irgendwie sehr unklar. Es ist, man liest das, glaube ich, sehr schwammig und dann habe ich tatsächlich gedacht, Gott, ich hätte nicht gerne, dass meine 13-jährige Tochter oder so ein Buch in die Hand kriegen würde. Ich finde es, dafür, dass das eben auch teilweise sehr junge Leserinnen sind, fand ich es richtig heftig und krass und arg und schlimm und oh. Und also, mir fallen gar nicht mehr Adjektive ein.
Ja, aber gerade bei diesen Dark Romance-Sachen, das sind ja die wirklich die heftigsten, Themen und fragwürdigsten vielleicht Konstellationen anbieten. Da wird ja oft verhandelt, ob man die eigentlich erst, also ob man die erst ab 18 verkaufen sollte. Hast du da eine Meinung zu Maria? Würdest du sagen, ja, das ist wirklich, das sollte nicht die 13-jährige Tochter von Florian lesen?
Also ich persönlich habe bisher noch kein Dark Romance Buch gelesen.
Oh Gott, du wagst dich da auch nicht ran, oder? Ich auch nicht, nach dem, was Florian erzählt.
Ich glaube, also das ist, irgendwie liest man ja dann doch das, das einem auch anspricht. Mich persönlich spricht es jetzt nicht so an, aber ich finde, dass es durchaus auch seine Berechtigung hat. Und mit dem Thema Altersfreigabe finde ich dann...
Altersbeschränkung.
Altersbeschränkung.
Hallo,
ich war... Was, jetzt schon?
Hier wird nämlich parallel Bingo gespielt im Saal. Und,
ich hab gedacht, Florian, wir bringen keinen dieser Begriffe gerade unter. Jetzt schon Bingo.
Du, ich weiß gar nicht, was ich rede. Das ist Trash-Talk. Begriff für Begriff.
Noch ein Bingo.
Altersbeschränkung.
Ich persönlich habe mit, ich glaube, so 12 Jahren Hunger Games, also die Tribute von Panem, gelesen. Ja. In diesem Buch werden unglaublich viele Leute umgebracht. Kinder bringen sich gegenseitig um. Da wird nie über Altersbeschränkungen oder Freigabe gesprochen. Und eigentlich finde ich, ist jetzt Mord auch ein Thema, das, also ich glaube, keiner, der irgendwie, oder ich hoffe, dass keiner, der irgendwelche Krimis liest, selber irgendwelche Morde plant. Und dann finde ich es irgendwie schwierig zu sagen, okay, aber das darf jetzt keiner in einem bestimmten Alter lesen. Obwohl ich dann auch finde, dass bei Filmen es ja durchaus auch Altersfreigaben gibt. Ich glaube, dass es schwer umsetzbar ist. Wer bestimmt dann, was darf beispielsweise erst ab 18 gelesen werden? Ich glaube, dass einfach sehr wichtig ist, dass sich Verlage bewusst sind, dass sie mit ihrer Ansprache, mit der Gestaltung des Buches, mit dem Klappentext und so weiter einfach klar kommunizieren müssen, um was geht es da. dass kein
was für eine Drastik da drin zu finden ist. Du, das finde ich ist ein super Beispiel mit dem Krimi und mit anderen Büchern, in denen es krass zur Sache geht, weil das ist dann doch tatsächlich vielleicht doch wieder einfach so eine sexistisch-patriarchale Sache, dass man sagt, naja, Romance wird von jungen Frauen gelesen und die müssen jetzt vor irgendwelchen Dingen geschützt werden. Warum diskutiert man nicht über 14-jährige Jungen, die sich irgendwelche super harten Slasher-Horror-Thriller reinfahren, die auch mega problematisch sind.
Sprechen ja im Zeitalter, in dem für fast alle Jugendlichen und noch darunter Pornografie unendlich leicht zugänglich ist. Deswegen ist es ja eh eine sehr scholastische Diskussion zu sagen, das ist das Allerschlimmste. Andererseits ist es natürlich ein obsessiv besetztes Gut, ein Buch, mit dem man sich total beschäftigt und so weiter. Und deswegen sollte man natürlich verantwortungsvoll damit umgehen. Und deswegen finde ich die Hinweise total gut, mit Umschlag und solchen Sachen das zu gestalten. Ich habe gleich eine Frage im Anschluss noch voll gemein, weil ich habe dich abgeschnitten, aber nee, ist jetzt
ich habe
so.
Auch eine Antwort, aber mach du mal.
Erst lass mich, und zwar zu einer total weiteren Kunstform, die ich auch total witzig finde und irgendwie interessant. Und das ist die Kunstform der Triggerwarnungen in diesen Büchern. Das ist ja schon lustig, weil eine Triggerwarnung war ja ursprünglich mal was, durch das tatsächlich Leute davon abgehalten werden sollten, etwas zu lesen. Und hier kommt mir das eigentlich ganz anders bereits vor. Das ist eher so wie so ein Rezept, dass man liest, ach, diese krasse Sache und diese krasse Sache kommen davor. Hast du das Gefühl, wie liest du Triggerwarnungen in solchen Büchern? Liest du die tatsächlich so, dass du denkst, wow, da, Gott, oh Gott, laute Geräusche, das möchte ich jetzt wirklich nicht? Oder liest du das so, dass ich hatte das Gefühl, dass Triggerwarnungen total ihre Rolle eingebüßt haben.
Also das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass Triggerwarnungen in erster Linie wirklich dafür da sind, um LeserInnen, die vielleicht manche Themen nicht lesen wollen, weil sie davon getriggert werden, dass die darauf vorbereitet sind. Das ist wirklich so, als wenn jemand nicht darüber lesen möchte, dass irgendwie Gewalt oder irgendein anderes Thema in einem Buch vorkommt, dass die Person dann entscheiden kann, dass sie das Buch nicht kauft. Und natürlich ist dann bei Dark Romance die Liste oft sehr lang und dann kann es schon fast wie ein Rezept wirken. Aber ich glaube, ich finde es gut, wenn Bücher Triggerwarnungen haben. Und wenn sie müssen für mich nicht unbedingt ganz vorne drin stehen, aber dass es sie gibt, dass wenn jemand sagt, man möchte nur ein Buch lesen, wenn man weiß, dass ein bestimmtes Thema nicht vorkommt oder wenn man zumindest nicht mit dem Thema überrascht wird, dass man die nachschauen kann.
Okay, ich wollte noch mal zurückkommen zu dem Thema Sexismus, so im weitesten Sinne. Genau, also einmal wollte ich noch mal kurz sagen, als es darum ging, dass in diesen Büchern ja auch bestimmte Fantasien durchgespielt werden, das ist ja auch eine Sache, die jetzt gar nicht nur Romance innehat, sondern natürlich auch, also das findet ja auch in der Weltliteratur statt im weitesten Sinne. Diese ganze Idee von den Tropes ist ja auch keine neue, also die ist im Romance-Genre nochmal auf eine sehr krasse Art zugespitzt und auch ein Verkaufsversprechen. Aber es findet sich ja, wenn man sich mit auch sehr anspruchsvoller Literatur beschäftigt, überall. Also in irgendwelchen Hansa-Büchern oder in irgendwelchen weltliterarisch bedeutenden Büchern. Ich habe zum Beispiel gedacht, Romeo und Julia ist ja eigentlich auch klassisches Enemies to Lovers. Und hier, Jane Austen ist eigentlich Secret Billionaire, muss man sagen. So. Und wo ich gerade bei Jane Austen bin, das muss man sich nochmal wirklich, wenn man das nochmal mit neuen Augen liest, ne? Also in dem Moment, in dem Elizabeth Bennet das Anwesen von Mr. Darcy sieht, ist sie, ach, vielleicht ist dieser Mann ja doch viel interessanter. Und ich denke sich so, ja, bei dem Anwesen, klar, okay. Jedenfalls ist Jane Austen, finde ich, auch ein gutes, nochmal ein gutes Beispiel, um darüber zu sprechen. Das hat kürzlich unsere Kollegin bei Kiwi, Mona Lang, auch fand ich nochmal interessant auf den Punkt gebracht. Dieses Thema, das ganz generell oft auch schon in der Vergangenheit und immer noch das abgewertet wird, was Frauen gerne lesen. Das ist einfach eine Sache, die in der Kultur oft passiert und es ist ja auch mit Jane Austen zum Beispiel passiert. Jetzt lesen wir das als total wichtige Weltliteratur, als eine brillante Stilistin, aber damals war das quasi seichte Unterhaltung für Frauen und dann auch noch ein Roman, das galt ja auch schon mal als minderwertig. Genau, also da wäre meine Frage an dich Florian, aber gerne auch an dich Maria. Sehen wir hier gerade Romance mit ganz falschen Augen? Also ist das der ganz falsche Dünkel? Und ich meine, 100 Jahre in die Zukunft, wird das vielleicht literaturwissenschaftlich total rehabilitiert?
Naja, ich glaube, es gibt ja eine allgemeine Tendenz nach ein paar Jahren, wenn die Sachen so ein bisschen so wie so Atomzeug abgeklungen sind, zu rehabilitieren. Also heute gibt es bestimmt Doktorarbeiten über Metal, genau wie über Horrorfilme und was weiß ich, und werden Sachen ernst genommen. Die Momente des Entstehens, das ist ja auch was Tolles an Literatur, das will man ja auch für die Hoch-Hoch-Hoch-Literatur, dass es ab und zu fast skandalös ist, irgendwas rauszubringen und Leute unglaublich aufregt und die sagen, diese Ästhetik funktioniert gar nicht und so weiter. Und das finde ich ja wirklich total daran toll, dieses, das weibliches Lesen abgewertet wird, das stimmt für die Literaturgeschichte hundertprozentig. Für die Gegenwart ist natürlich die interessantere, nein, nicht interessanter, das ist jetzt auch schon wieder dunkelhaft, der andere Aspekt daran, dass Männer halt einfach in der Gegenwart sehr, sehr wenig lesen. Man kann gar nicht gut gegenhalten, was überhaupt ein anderes Modell wäre, sondern es ist eine Provokation. Auf der Buchmesse, was ich vorhin gesagt habe, mit der Hansa stand irgendwo am Rande oder so, es steckt natürlich eine totale kulturelle Provokation darin, dass etwas etabliert ist, als das ist Literatur. Und dann kommen plötzlich andere Leute, andere Verlage, andere Geschäftsmodelle, andere Communities, andere Austausche, andere soziale Plattformen,
andere
auf denen geredet wird. Ausstattung,
wie wir am Anfang gehört haben.
Ja, genau. Alles anders. Und sprechen an denen vorbei, die so gerade noch so da waren und sagten, wir sind der Mittelpunkt der Welt. Und das passiert dann natürlich, das ist ja eigentlich immer ein toller kultureller Moment. Auch wenn es ein bisschen blöd ist, fällt mir gerade in der Sekunde auf, dass Hansa ja auf der anderen Seite steht.
Ja, und aber das ist ein gutes Stichwort. Hansa steht auf der anderen Seite. Also viele Verlage, die noch vor kurzem auf der anderen Seite standen, wagen sich ja auch jetzt mit Imprints hervor. Also es werden immer noch neue Romance-Imprints gegründet, obwohl ich mit Blick von außen das Gefühl habe, der Markt ist ziemlich voll und es werden pro Monat so viele neue Romance-Titel auf den Markt geworfen von schon etablierten Verlagen. Das wäre eine Frage an dich, Maria. Glaubst du, also lohnt sich das noch? Verträgt der Markt noch mehr Romance?
Ich finde es auch eine sehr spannende Entwicklung, weil es durchaus, wie du schon sagst, Verlage gibt, die schon sehr, sehr etabliert sind und auch, was eigentlich selten ist für LeserInnen, wirklich auch gezielt in Buchhandlungen nach einem bestimmten Verlag suchen, weil sie wissen, dass dieser Verlag vor allem Romance rausbringt. Ich glaube, dass viele Verlage Potenzial gesehen haben bei einer Zielgruppe, die nicht unbedingt beispielsweise die Zielgruppe von Hansa ist, sondern oft auch Personen sind, die vielleicht in den letzten Jahren gar nichts oder sehr wenig gelesen haben. Mit Social Media, mit TikTok und so weiter kommen Personen dazu, die das lesen. Und immer wenn irgendwo Potenzial ist, glaube ich, springen da viele drauf an und wollen natürlich auch ein Stück des Kuchens, aber ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass der Kuchen nicht mehr recht viel größer wird und aber mittlerweile sehr viele Stücke da sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dadurch vielleicht manche Titel nicht mehr ganz so groß werden und dass ich so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, dass in den letzten Jahren gab es dann so die fünf Romance-Bücher, die jeder gelesen hat. Und dass es dann vielleicht einfach, dadurch, dass es jetzt dann so viel Angebot gibt, dann gar nicht mehr so den großen Erfolg mehr so oft gibt und das dann wieder zurückgezogen wird.
Und mit diesen Worten, Florian, sollten wir unsere ganzen Planungen zu Hansa Romance, unserem neuen Imprint, begraben. Also das ist schon recht fortgeschritten, wird hiermit eingestampft. Gut, dann halt nicht. Aber also genau, ich teile diese Beobachtung. Ich habe das Gefühl, es ist schon sehr dicht. Ja, und ich würde jetzt auch vielleicht noch eine mehr Uplifting-Frage zum Ende stellen. Du hast ja gerade gesagt, dass du das Gefühl hast, dass viele neue Leserinnen gewonnen werden durch das Genre. Also gar nicht unbedingt Leute, die vorher gerne gelesen haben oder durch das Genre so für sich entdecken, dass sie gerne lesen. Machen wir uns als ein Verlag, der jetzt nicht Romance macht, machen wir uns total utopische Hoffnung, dass diese Leserinnen irgendwann auch anfangen, unsere Bücher zu lesen? Also glaubst du, da wächst eine Community heran oder eine Generation, die jetzt gerade sehr gerne Romance liest, aber irgendwann dann anfängt, auch anderes zu lesen? Oder ist das total Quatsch, zu sagen, die lesen nur Romance, du liest wahrscheinlich auch total wild durcheinander einfach, oder?
Also ich lese auch nicht nur Romance. Ich lese auch mal ein Sachbuch und ich lese auch literarische Titel. Ich glaube, dass durchaus wie ich schon gesagt habe, einige dabei sind, die vielleicht zuvor nicht so viel gelesen haben, jetzt mehr lesen, dann durch Social Media erstmal auf Romance treffen, das, glaube ich, auch ein guter Einstieg ist, um mal wieder ins Lesen reinzukommen. Meiner Generation wird ja auch immer vorgeworfen, dass wir nur vorm Handy sitzen und nie ein Buch lesen. Und ich glaube, dass die Branche nicht ganz so viel drüber diskutieren sollte, ob jetzt zu viel Sex in den Büchern ist oder nicht, sondern sich einfach freuen sollte, dass da eine Generation ist, die total begeistert ist von Büchern. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann auch einige dabei sind, die, wenn sie in die Buchhandlung gehen, dann auch ihre Romance-Bücher weiter gerne lesen, aber dann vielleicht auch mal zu einem anderen Titel greifen und so allgemein, ja, auch vielleicht ein paar zu Hansa gehen.
Ja, genau diese Schlussworte wollten wir von dir hören. Vielen Dank, erhebend.
Danke schön, das war ganz toll. Ich habe viel gelernt, vielleicht ihr auch, wer weiß. Ich auf jeden Fall.
Wir haben noch ein ganz kleines interaktives Spiel vorbereitet. Das geht ganz schnell jetzt. Jeder von uns wird ein paar Sätze aus einem Romance-Buch vorlesen, euch dann drei Genres oder drei Tropes, wir gucken mal, zur Verfügung stellen und per Handzeichen stimmt ihr darüber ab, welches ihr glaubt zu dieser, also welche Art von Buch hier gerade wir euch zitiert haben. Also, mein großer Traum war, kann ich jetzt verraten, euch etwas vorzulesen aus meinem, habe ich gestern entdeckt, Lieblings-Romance-Buch jetzt schon, The Penguin Experiment. Das spielt auf einer arktischen Forschungsstation. Und auf dem Cover sind auch Pinguine und das, genau. Also, da kann man aber leider auch noch nicht reinlesen, was ist noch nicht erschienen. Aber da kann man sich drauf freuen, glaube ich. Ich habe jetzt also mir ein anderes rausgesucht. So, ich lese vor. Es tut mir wirklich leid, dass ich Sie für einen Mörder gehalten habe. Nehmen Sie es nicht persönlich. Ich habe nur 3 Nächte nicht geschlafen und irgendwas hat hier unten Geräusche gemacht, das schwöre ich. Dabei versuche ich immer noch, diese ganze Sache mit der Kaffeeübernahme irgendwie zu begreifen. Ist das Dark Romance, recht allgemeine Romance oder Romantasy gewesen? So, wer ist für Dark Romance? Wow, niemand, okay. Wer ist für Romantasy? Ja, so ein paar. Mutig. Wer ist für recht allgemeine Romance? Okay, Profis im Saal. Ich dachte, das wird ein bisschen kontroverser. Ich sage euch auch, woher es ist. Es ist aus dem Buch Meet Me in Autumn, eine Pumpkin-Spiced Romance. Das hat mir nach den Pinguinen auch sehr gut gefallen. So, Maria.
Okay, ich mache weiter und lese mein Zitat vor. Obwohl ich weiß, dass ich mich umdrehen und schnellen Schrittes den Saal verlassen muss, kann ich meinen Blick nicht von ihr abwenden. Ist es A. Sports Romance, B. Romantasy oder C. Dark Romance? Also, ist was Sports Romance?
Oh ja, Hayok getippt. So Florian.
Was, wie heißt das Buch?
Cross the Line von Simone Soltani.
Welche Sportart?
Tatsächlich Formel 1.
Formel 1?
Ja.
What do you know?
Okay, ich versuche meine laszive Stimme wieder. She looked around the room and her eyes fell on the giant stuffed teddy bear, considering it thoughtfully for a few moments. Making her decision, Aaliyah rose and grabbed the bear and hauled him over to the bed.
Oh.
Okay. Ist das A? Paranormal Romance? B. Animal Romance?
Oh Gott.
C. habe ich nicht.
Dark Romance.
Ah, Dark Romance. Darkest. Sehr gut. Das Buch heißt Teddy, a Paranormal Teddy Bear Stuffed Animal Romance. Und anscheinend erwacht der Teddy ab und zu leben.
Oh Gott, ja, schade, dass wir nicht genug Zeit hatten, nochmal so in die Untiefen dieser Genres einzusteigen. Nächstes Mal dann.
Aber sonst waren wir in allem hier im Diskurs tief drin.
Tief drin. auf jeden Fall waren wir tiefer drin. Dank Maria. Also das war super toll, dass du dabei warst. Du hast uns diese Folge gerettet. Wie du gemerkt hast, wir wissen wenig darüber und du wusstest ganz viel Tolles uns zu erzählen. Vielen Dank. Und danke euch fürs Dasein und Zuhören. Und ja.
Ja, schönen Abend noch. Alle eine gute Zeit. Ciao.